SWR 2 Zeitgenossen.
Bei mir im SWR-Studio in London sitzt Gisela Stuart. Gisela Stuart ist in Bayern geboren und ist die erste deutschstämmige Lady im britischen Oberhaus. Vorher war sie langjährige Abgeordnete und auch Ministerin der britischen Labour Party im Unterhaus. Ich habe sie jetzt so profan als Gisela Stuart vorgestellt, aber eigentlich müssen wir erst mal klären, wie ich sie als Lady im Oberhaus korrekt anspreche.
Also offiziell, wenn ich jetzt ein Dokument unterschreiben muss, dann ist jetzt mein offizieller Name Stuart of Edgbaston. Und ich bin sowohl eine Baroness als auch eine Lady. Denn eine Baroness ist bei Definition auch eine Lady. Und ich bin auch noch ein Privy Councillor. Also mein voller Titel ist The Right Honourable, the Baroness Stuart of Edgbaston. Und ich sage zu Leuten immer ganz einfach Gisela.
That makes it easier, ja. Wie wird denn so ein Titel eigentlich ausgewählt? Also konnten Sie bei der Namensgebung irgendwie mitreden? Ich erinnere mich an das Beispiel, und das soll Sie jetzt überhaupt nicht in diese Nähe bringen, von Herrn Lebedev, dem russischen Freund von Boris Johnson. Der wollte gerne, dass Moskau in seinem Titel vorkommt, was ihm dann aber verboten wurde. Er hat dann aber immerhin Siberia noch untergebracht. Hätten Sie auch gerne Bayern untergebracht?
Wenn ich das gemacht hätten möchte, dann hätte die deutsche Regierung dazu stimmen müssen. Man muss also das Land, von dem man den Titel nimmt, anerkennen. Man kann sich einen ganz neuen Namen annehmen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel Baroness Leberkäse nehmen möchte, dann könnte man das auch machen. Und es gibt manche Leute, die ganz einfach ihren früheren Namen vollkommen abgeben. In meinem Fall, weil es schon Leute, die Stuart hießen, zuvor waren, bin ich also Stuart of something. Und dann habe ich natürlich den Wahlbezirk genommen. Und dann kann man sich auch natürlich ein Wappen aussuchen. Und in meinem Fall ist es natürlich der Bayerische Löwe. Und weil mein Wahlbezirk den Edgbaston Cricket Club, der ist Warwickshire und ist die Heimat von Shakespeare. Und das ist immer ein Bär mit einem Stamm. Also habe ich den Löwen und den Bär with staff und natürlich Eichen, weil das braucht man auch. Und dann auch noch den Mantel vom Heiligen Martin, den Mantel da in zwei Stücke schneidet. Und das ist der deutsche Familienname. Ich meine, ich bin geburtsmäßig Gescheider und die Martin ist der Vorname, der so durch die Familie ging. Und für mich war das so eine Kombination von Familie, von Bayern, von Wahlbezirk und das sah gut aus.
Sie haben jetzt eben mit diesem Titel einen persönlichen Adelstitel auf Lebenszeit, also Life Peerage heißt das, der nicht weitervererbt werden kann. Wie und wofür bekommt man so eine Life Peerage in der Regel?
Das ist ein ganz mysteriöser Prozess, aber im Grunde genommen fängt es damit an, dass jemand einen anruft und sagt, geben Sie uns die Erlaubnis, dass Ihr Name vorgeschlagen wird. Für mich war es eine Überraschung, denn ich hatte in 2015 mich schon entschieden, dass das meine letzte Wahl ist. 2017 bin ich so vom politischen Leben zurückgetreten und war also wirklich erstaunt, dass Boris Johnson sich entschied, mich ins Oberhaus zu holen. Ich sagte aber dann schon, dass ich nur parteiunabhängig eintreten würde. Ich hatte einen Abschnitt in meinem Leben erreicht, wo Parteipolitik ganz einfach etwas war, das für mich nicht mehr das Interesse hatte. Und da hat er auch dann zugestimmt.
Das heißt dann ja Crossbencher. Und ich glaube, das ist gar nicht eine so kleine Zahl an Menschen, die sich dann entscheiden, so eine Crossbencher-Position einzunehmen, oder?
Zum Beispiel die ganzen früheren Richter, die einziehen, oder frühere hohe Beamte, die gehen als Crossbencher ein. Also im Oberhaus war für lange Zeit die Crossbencher wirklich die drittgrößte Gruppe. Und ich glaube, es sind auch heute noch die drittgrößte.
Schauen wir mal zurück auf Ihren Werdegang. Sie sind 1997 zum ersten Mal als Abgeordnete der Labour Party gewählt worden. Dann 2001, 2005, 2010, 2015 wiedergewählt und dann bei der vorgezogenen Snap-Election 2017, die konservative Premierministerin Theresa May inmitten der Brexit-Wirren ausrief, um sich eine Mehrheit zu sichern, was dann nicht klappte. Da sind Sie nicht mehr angetreten. 20 Jahre im Parlament, hatten Sie genug? Warum haben Sie aufgehört?
Ich war ursprünglich der Meinung, dass ich nur Regierung sehen würde. Denn mein Sitz war einer, der immer stark umkämpft war. Und deshalb war es in 2010 für mich eine Überraschung, dass ich wieder gewählt wurde. Und ich sah dann auch Opposition. Was mich am Ende aber davon überzeugte, dass es Zeit wäre, zurückzutreten, waren die Sprechstunden am Wochenende. Denn, und das ist ganz schwer für jemanden zu erklären, wenn man das nicht erlebt hat, die grundsätzliche Legitimität des Abgeordneten im britischen System ist der Wahlbezirk. Und was immer sich auch in London abspielt, von Montag bis Donnerstag, wenn man am Freitag und Samstag nicht was schafft, das für den Wähler das Leben besser macht, dann hat man irgendwie in meiner Meinung als Politiker gescheitert. Und dann kam plötzlich mal der Punkt, wo ich mir dachte, jemand kommt rein, innerhalb von 3 Sätzen weiß ich schon, was das Problem ist. Ich brauche auch nur 3 Sätze, um Ihnen zu sagen, ob ich Ihnen helfen kann oder nicht helfen kann. Sie haben aber heute Abend Ihre beste Jacke angezogen, haben sich entschlossen, im Wartezimmer auf den Abgeordneten zu warten und wollen dann mindestens 15 Minuten haben, ihr Problem zu erklären. Und ich dachte mir plötzlich, die Wähler verdienen jemanden, dem diese 15 Minuten wirklich noch Spaß machen und das geben können. Und das hatte ich ganz einfach nicht mehr.
Das ist ja mit sich selbst sehr ehrlich sein, dass man sagt, ich habe da meine Zeit gehabt und dann kam einfach das Gefühl, das ist es nicht mehr. Wie ist denn jetzt der Unterschied im House of Lords? Das ist eine ganz andere Art von Arbeit und ganz andere Art von Abläufen?
Ja, und ich muss gestehen, dass mein Plan, in Ruhestand zu treten oder weniger zu tun, ganz unglaublich gescheitert sind. Denn ich mache jetzt vielleicht noch mehr, als ich schon seit langem machte. Ich bin jetzt, das heißt First Civil Service Commissioner. Und das heißt, dass ich dafür zuständig bin, für die ganzen höchsten Beamtenbesetzungen. Und da muss ich sowieso ganz parteipolitisch neutral sein. Konstitutionell her dürfte ich weiterhin im Oberhaus teilnehmen und auch abstimmen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht das Richtige wäre. Also ich gehe rein, aber ich nehme an den Abstimmungen nicht teil. Und ich habe auch noch 2 andere Sachen. Ich bin der Vorsitzende von Wilton Park. Das wurde von Dr. Heinz Köppler gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist also für das Auswärtige Amt, wo man international Leute zusammenbringt. Und die dritte Position ist noch ungewöhnlicher. In Großbritannien, the Royal Mint, die Münzen, die da hergestellt werden, manche sind für Zirkulation und die anderen sind zum Sammeln. Und da ist ein Gremium, das ist das Beratungsgremium, das für ganz lange Zeit von Prinz Philip geführt wurde. Und seit letztem Jahr habe ich das jetzt übernommen. Also bin ich jetzt für internationale Beziehungen, für die höchsten Beamten und für die Münzen zuständig.
Das ist eine sehr interessante Mischung. Und da möchte ich auch gleich mal anknüpfen bei den Münzen. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, dass Sie Mitglied des Privy Council sind. Das ist der Kronrat. Sie beraten also die Queen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das klingt außerordentlich interessant. Was dürfen Sie denn darüber sagen, wie und womit Sie die Queen so beraten?
Ja, natürlich könnte ich sagen, dass über sowas spricht man nicht. Die Wahrheit ist aber, dass historisch waren das immer die Politiker, die in Ausnahmezuständen, wenn irgendwas der Monarchie zustößt, die dann die Regierung des Landes übernehmen. Heutzutage sind Privy Councillors Mitglieder des Kabinetts. Und ich wurde ein Privy Councillor, weil ich für 2 Jahre auf einem Gremium war, das heißt The Intelligence and Security Committee. Und wir übersehen den Geheimdienst, MI5, MI6 und GCHQ. Und es ist ein Begriff, das heißt Privy Councillor Terms, wo man bestimmte Geheimnisse sehen kann und sehen darf. Und deshalb wird man da automatisch Privy Councillor. Und man darf den Titel behalten. Die Wahrheit ist aber, wenn man dann nicht mehr ein Kabinettmitglied ist und nicht mehr auf diesem Gremium ist, dann ist es ein schöner Titel. Und bis vor kurzem war man auch der Meinung, dass wenn der neue Monarch ausgerufen wird, dass der gesamte Privy Council dann zusammenkommt. Man hat jetzt aber mal nachgezählt, wie viele Privy Councillors es jetzt eigentlich gibt. Und ich glaube, es sind über 800. Und man hat sich entschieden, dass für die nächste Coronation, und wir hatten ja schon keine seit über 70 Jahren, dass es nicht alle Privy Councillors sein würden. Also sind es bestimmte von der Regierungsmitglieder. Und der Rest von uns in guter britischer Tradition, wir werden Lose ziehen. Ich weiß nicht, wie viele da rein dürfen, aber das wird so im Raffle entschieden.
Sie haben es eben schon gesagt, also die Queen sitzt seit über 70 Jahren auf dem Thron. Sie hat bis jetzt 13 Premierminister kommen und wieder gehen sehen. Der aktuelle Boris Johnson, das ist ihr 14. Sie haben die Queen rund 20 Mal alle Jahre wieder das Parlament eröffnen sehen auch. Was verbinden Sie mit der Queen?
Oh, Kontinuität. Und was mich an dem britischen System so fasziniert, ist, dass ich in den, wie lange bin ich jetzt schon hier? 50 Jahren, in denen ich schon hier bin, schon mehrere Male Krisen des Königshauses gesehen habe. Und das schließt auch, als Dana in Paris den Autounfall hatte. Und diese Institutionen, die nicht irgendwie anmaßend sind, sie sind ihren eigenen Begrenzungen unwahrscheinlich bewusst, sind aber auch fähig, sich unwahrscheinlich anzupassen. Und für die nächste Generation ist die Herausforderung, wie man die Institution jetzt weiterführt. Was ich faszinierend fand, war das während Covid. Weder die Kirche, noch der Premierminister, noch irgendjemand anderer den Ton so perfekt fand, wie man mit der Nation sprechen muss, als die Königin das machte. Und ich dachte mir als früherer Politiker, ich sah mir das an und dachte mir, it's a professional.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Bei mir zu Gast im SWR-Studio in London ist die britische Politikerin Gisela Stuart, gebürtige Bayerin. Sie haben die Realschule in Vilsbiburg abgeschlossen. Sie hießen damals Gisela Gscheider, haben Sie vorhin schon erwähnt. Haben danach im oberbayerischen Mühldorf eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Und 1974, mit 18 Jahren, sind sie nach Manchester gegangen, haben in der Universitätsbuchhandlung gearbeitet, wollten ihre Sprachkenntnisse verbessern und sind hängen geblieben. Was ist passiert?
Ja, ich hatte versucht zu entfliehen und ging nach Holland und habe in Groningen in Universitätsbuchhandlung gearbeitet und kam dann wieder zurück. Und ich glaube, es war eine Kombination von zwei Sachen. Erstens ist Ausländer zu sein unwahrscheinlich befreiend. Hälfte von den Regeln, die bricht man, weil man nicht weiß, dass sie da sind. Und die andere Hälfte, die bricht man und sagt, oh, no, is that what you do? Und England, und ich nehme den Begriff England hier ganz bewusst an, ist unwahrscheinlich offen. Ich glaube nicht, dass sie ein Gegenstück von mir in Deutschland haben. Wenn man in London ist oder auch in Birmingham, in den britischen Großstädten, wenn man jemand vorwirft, Ausländer zu sein, dann hat man gleich 80% der Bevölkerung beleidigt. Und wenn ich mir heute die Regierung anschaue, dann ist der Premierminister ist in Amerika geboren, der Finanzminister ist in Indien geboren, die Innenministerin, die ist in Ostafrika geboren. Also es ist international und das ist einfacher hier. Wirklich einfach. Denn ich bin nicht nur in Bayern geboren, ich bin im tiefsten Niederbayern geboren. Und ich weiß noch, als ich einmal gewählt wurde, sagte ein Journalist vom Münchner Merkur zu mir, sagte er, Vilsbiburg, Velden, Stockholm, ich weiß genau, wo sie her sind. Der sagte, Sozialisten und Protestanten, da gab es so wenige, wir kannten sie alle beim Namen.
Ja, wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert? Erstmal, dass Sie hier geblieben sind und dann, dass Sie auch noch in die Politik gegangen sind und dann auch noch für die Labour Party.
Wenn ich mir das im Nachhinein ansehe und jetzt, wo ich auch Kinder und Enkelkinder habe, muss ich schon sagen, dass meine Familie erstaunlich großzügig war, dass mir nie das ins Ausland gehen irgendwie vorgeworfen wurde. Wenn es schiefgegangen wäre, dann hätte ich nach Hause kommen können und Heider hätte gesagt, ja, haben wir da ja gesagt, dass es nicht so ist. Was da hornblem. Und auch heute noch über die Jahre, jedes Mal, wenn ich in München ankomme am Flughafen, dann ist ein Familienmitglied da und holt mich ab. Also das war bemerkenswert. Und dann, als ich auch nach Manchester kam, Sie müssen sich daran erinnern, dass Manchester eine Stadt mit einer ganz großen jüdischen Bevölkerung ist. Und ich wusste nicht, dass der Mann, der mir damals einen Job anbot, Ernst Hochland aus Königsberg, in der Buchhandlung, und da war ein ganz bestimmter Moment nach einem Jahr, als ich da war. Es war Valentine's Day, 14. Februar, und in 70 Jahren hat man in Deutschland den Valentinstag eigentlich nicht so gefeiert. Und da war ein Kunde, den ich in der Buchhandlung öfters gesehen hatte, mit dem ich aber nie gesprochen hatte, und der kam rein und der hatte einen Blumenstrauß und eine Schachtel Schokolade, und der kam zu mir und sagt, die sind für Sie und ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Und er sagte plötzlich, meine ganze Familie ist im Konzentrationslager umgekommen. Und ich habe gesagt, ich werde nie in meinem Leben bewusst mit einem Deutschen sprechen. Und ich habe sie jetzt für das Jahr beobachtet und ich habe mich jetzt entschlossen, dass das Unsinn ist. Das Leben muss weitergehen. Entschuldigung. Ich fange heute noch fast zu weinen an, wenn ich die... Das war diese Zeit, wo es auch Deutsche zu sein im Ausland gar nicht so einfach war. Aber man war immer großzügig und das war wunderbar.
Und wie sind Sie dann auf die politische Karriere gekommen? Das waren ja offenbar auch die Thatcher-Jahre, die Sie geprägt haben und haben entscheiden lassen, in welche politische Richtung es gehen sollte.
Ich habe oft zu England gesagt, Sie müssen das verstehen, für einen Niederbayern bin ich unwahrscheinlich left-wing. Meistens, wenn man mir vorwirft, dass ich eigentlich sehr right-wing wäre. Für mich war das komisch. Ich habe dann später noch ein Jurastudium aufgenommen, habe über Rentenrecht, über Frauen gearbeitet und kam plötzlich zum Entschluss, dass eigentlich das Gesetz muss sich ändern und nur Gesetzgeber können Gesetze ändern. Und warum war das Labour? Das war Tony Blair. Ich hätte unter Michael Foot oder sogar John Smith, ich glaube, das wäre nicht meine Labour-Partei. Und ich bin bis heute noch ein Blairite. Aber das Witzigste war, dass etwa eine Woche vor dem Wahltag, das war am 1. Mai 1997, telefoniere ich mit meiner Mutter. Und meine Mutter sagt plötzlich, ach, das tut mir leid, aber die Umfragen sind ziemlich schlimm. Und dann sage ich, nein, Mutter, die Umfragen sind gut. Und dann sagt sie plötzlich, für welche Partei kandidierst du denn überhaupt? Für Labour. Und dann sagt sie, die Arbeiterpartei. Aber das hat mir dann verziehen.
Gut. Familienfriede wiederhergestellt. Ja, das ist genau die Zeit, auf die ich jetzt nochmal gucken will. Also Sie sind 1997 mit diesem frischen, hippen Premierminister Tony Blair ins Unterhaus eingezogen. Der wollte mit Cool Britannia das Land aufmischen. Und Sie haben nicht nur irgendeinen Wahlkreis oder gar eine Labour-Hochburg gewonnen, sondern den Konservativen in Birmingham Edgbaston nach 75 Jahren einen traditionellen Sitz abgejagt, den früher sogar der konservative Premierminister Neville Chamberlain innehatte. Sie haben den Sitz 20 Jahre gehalten und nach Ihnen wird dieser Sitz von Labour weitergehalten. Von Preet Gill, sie ist die erste weibliche Sikh-Abgeordnete, die im Parlament sitzt. Und das klingt, als ob dieser Mittelklasse-Vorort rund um die Uni in Birmingham sich ganz schön gewandelt hat. Was ist das für ein Wahlkreis?
Ich muss auch noch dazu sagen, ich war das originale Player Babe von 1997. Denn ich kam rein in eine All-Women-Shortlist, wo die Labour-Partei sich entschied, dass die Hälfte der Wahlbezirke, die man hoffte zu gewinnen, müssten die Kandidaten Frauen sein. Und Edgbaston hatte die ungewöhnliche Geschichte, dass die schon eine Frau als Abgeordnete seit 1953 hatten. Also ist es kein Wahlbezirk, hat so lange schon nur eine Frau ins Unterhaus geschickt. Dessen war ich mir bewusst. Was ich nicht wusste, ist, dass in 1939 der Abgeordnete für Birmingham Edgbaston Neville Chamberlain war. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht für einen anderen Wahlbezirk gegangen. Ich hätte das irgendwie als eine Anmaßung betrachtet. Heute sage ich aber einfach oft zu jungen Leuten, wenn das jemand Neville Chamberlain 1939 gesagt hätte, dass in 1997 sein Wahlbezirk von einer Frau aus Bayern, die den Sozialisten als Partei zugehört, vertreten wird, aber ist alles demokratisch, dann war das für mich das Sinn des Vorschritts.
Wie war das für Sie persönlich an dem Wahlabend? Also sagten Ihnen die Umfragen vorher schon, dass Sie sich darauf einrichten mussten oder war das eine Überraschung, als das Ergebnis feststand?
Mein Ergebnis war das erste der Wahlnacht. Nicht das erste der Wahlnacht, sondern das erste, den Labour eine Möglichkeit hatte zu gewinnen. Und dann ist es auch eine unwahrscheinliche Umstellung. Ich glaube, keiner, auch in der Partei, hatte eine Ahnung, wie naiv, wie wenig ich wusste. Ich kam ins Unterhaus und am 7. Mai war die erste Sitzung, Heilige Gisela, mein Namenstag, und sagte jemand, nächste Woche ist ein Empfang in Number 10 Downing Street. Und ich sagte, wo ist ein Number 10 Downing Street? Und dann sagte
ich, wo die Touristen sind.
Wo die Touristen sind. Und das war auch Teil, wie wunderbar 97 war. Denn was für mich das Bedeutendste war, das ist ein Foto, über das Leute ganz oft lachen. Und das war Tony Blair mit den 101 weiblichen Abgeordneten, mit den Frauen, die reinkamen als Labour. Und da kam der Begriff dann auch Blair Babe her. Und da sagten sie, es ist ein bisschen beleidigend und was weiß ich. Und sagt, ja, es war wichtig, dass man plötzlich 121 Frauen kamen rein. Das waren mehr Frauen in einer Wahl als in der ganzen Geschichte des Unterhauses, die reinkamen, diese kritische Masse. Aber auf diesem Foto war Anne Cryer, die war Mitte 60, die war die Witwe von einem Abgeordneten, der in einem Autounfall gestorben war. Da war Boot, die war 28 Jahre. Da war ich, die Ausländerin, die nicht wusste, wo Downing Street ist. Es war wirklich eine Ansammlung von Frauen, wo jede Frau, die irgendwelche politische Ambitionen hatte, die konnte das Foto anschauen und sagen, die ist ein bisschen wie ich und die hat es geschafft, dann schaffe ich es auch.
Politiker sollten wissen, worüber sie reden, sollten die Bedürfnisse, die Probleme der Menschen kennen. Ich würde aber gerne nochmal auf die Arbeitsbedingungen eingehen. Wir haben den Fall Joe Cox gehabt, 2016, die junge Abgeordnete, die offenbar aus Hassmotiven auf offener Straße ermordet wurde, und im vergangenen Herbst der konservative Parlamentarier David Amos. Hatten Sie je mit Bedrohungen zu kämpfen? Hatten Sie Security? Was war das für ein Gefühl?
Als ich am Anfang Abgeordnete war, ich hatte im Wahlbezirk ein Heim, wo Leute, die ins Gefängnis gehen mussten, weil sie gewalttätig und sexuelle Gewalttaten abführten. Und da kommt mal ein Punkt, wenn sie 20 Jahre im Gefängnis waren, dann kann man die nicht mehr länger im Gefängnis halten. Aber man weiß auch, dass es nicht sicher ist, dass die in die Bevölkerung wieder zurückkommen. Und die kamen dann meistens zu mir in die Sprechstunde, um sich über diese Entlassungsbedingungen zu beschweren. Und deshalb habe ich damals schon ganz früh, dass wenn wir die Sprechstunden hatten, man sieht sich das Zimmer an und man macht immer sicher, dass in der Sprechstunde das zwischen mir und dem Tisch ist und dass wenn einer laufen muss, dann bin ich die Erste, die an der Tür ist und dass die Polizei weiß, wo die Sprechstunden sind. Und dann hatten wir auch öfters Demonstrationen und ich hatte Morddrohungen. Ich bin aber immer der Meinung, dass man muss vorsichtig sein, aber man darf sich dann nicht verstecken. Denn wenn man sich dann versteckt oder der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist, dann haben die gewonnen. Und es ist ein Risiko, das man eingeht. Und ich bin mir dessen bewusst und ich gestehe, dass bis heute noch, als ich auf dem Weg zum Studio hier, ich bin über Tottenham Court Road hochgegangen und die schlimmsten Angriffe, die ich hatte, waren nach dem Referendum in 2016. Ganz, ganz schlimm. Briefe werden nach Hause geliefert, die werden so um 3 Uhr in der Früh durch den Briefkasten gesteckt und was weiß ich noch alles. Seitdem, wenn jemand auf mich zugeht, und manchmal ist es so, dass die zugehen und sagen, oh, you're wonderful. Und die anderen sagen, sie sind eine Hexe, man soll sie verbrennen. Und man weiß ja nicht, welche das ist, dass ich ganz vorsichtig bin und man hält sich ein bisschen zurück. Aber man hat natürlich auch Privilegien. Es ist ein Risiko. Unsere Leute, die in der Ambulanz fahren oder die in der Feuerwehr sind, man ist sich dessen bewusst und es ist eine Folge.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Bei mir zu Gast im SWR-Studio in London ist die britische Politikerin Gisela Stuart, gebürtige Bayerin. Ich möchte ein bisschen über Ihre Familie reden. Sie waren mit Ihrem ersten Mann Rob Stuart, einem schottischen Manager, 20 Jahre verheiratet. Sie haben 2 Söhne, Ben und Alastair, die inzwischen so Mitte, Ende 30 sind, wenn ich richtig gerechnet habe. Sie wurden dann im Jahr 2000 geschieden und haben 2010 Tony Blairs ehemaligen Wirtschaftsberater Derek Scott geheiratet. Und nach kurzer Zeit wurde dann bei ihrem zweiten Mann Derek aggressiver Magenkrebs diagnostiziert und er ist am 1. August 2012 gestorben. Und sie haben damals nur wenige Wochen später in einem Zeitungsartikel im Daily Telegraph sehr offen über diese Zeit geschrieben und auch darüber, wie gut ihre Patchwork-Familie funktioniert hat. Denn die erste Frau von Derek, Elena Goodman, die hat sie bei Dereks Pflege in den letzten Monaten unterstützt und ihr erster Mann Rob war mit seiner neuen Frau und den beiden Söhnen auch bei der Beerdigung dabei. Was hat Sie dazu bewegt, diese doch sehr persönlichen Erfahrungen zu teilen?
Es waren 2 Gründe. Während ich Abgeordnete war und meine Kinder klein waren, gab es buchstäblich kein Foto von mir und meinen Kindern und der Familie. Und als ich in 2015, wo ich wusste, dass das meine letzte Wahl ist, dann meine Söhne auch am Wahlabend da waren und dabei waren, wie man die ganzen Stimmzettel da gezählt hat. Keiner in meinem Wahlbezirk hätte meine Söhne erkennen können. Denn ich war immer davon überzeugt, dass vor allem, wenn die Kinder jung sind, dass man das alles raushält. Die können sich dann später entscheiden, ob sie sagen, die ist meine Mami. aber das ist ihre Entscheidung. Aber da waren zwei Sachen, die mir wichtig waren. Das erste ist, es gibt so etwas wie eine gute Scheidung. Es hängt davon ab, warum eine Ehe auseinandergeht. Und die ging bei mir auseinander, weil er nicht mit der Politik verheiratet sein wollte. Wir fingen an und da war keine Politik und plötzlich übernimmt die Politik das ganze Leben. Es ist wie ein Liebhaber. Am Sonntagmorgen geht das Telefon und er sagt, ja, musst du das jetzt wirklich beantworten? Und er sagt, ja, ich muss das wirklich beantworten. Und wir hatten schon immer zwei Weihnachten. Das deutsche Weihnachten am Heiligabend und dann das englische Weihnachten am nächsten Tag. Und auch bis heute noch kommen wir alle zusammen an Heiligabend. Mein erster Ehemann, die Kinder, die Enkelkinder und was weiß ich noch alles. Das war das Erste. Ich wollte also sagen, es ist möglich, das zu schaffen. Und das Zweite war, man spricht nie über Tod. Und Trauer und wie man sich da verhält, ist sowas Wichtiges. Das Lebensende, Shakespeare hat nicht umsonst gesagt, all's well that ends well, das richtige Ende zu schaffen und die richtigen Bedingungen für das Ende zu schaffen, sind für mich dermaßen wichtig. Und wir hatten ja das Glück, dass wir für etwa 3 Monate wussten, dass es nicht nur eine Frage war, ob er stirbt, es war die Frage, wenn er stirbt. Und da waren eben viele Leute, wo ich sagte, es ist deine letzte Möglichkeit, diese Unterhaltung zu haben. Und das hat mir nachher geholfen. Es war immer noch ein unwahrscheinlicher Schock. Und ich hoffe, dass es auch den anderen geholfen hat. Und ich glaube ganz einfach, dass wir reden gerne über Tragödien, die unwahrscheinlich schmerzhaft sind. Und schau mal, wie ich geleidet habe. Und schau mal, wie schlimm die anderen Leute sind. Und was mir Leute alles angetan haben und was weiß ich. Aber wir beschreiben ganz selten, wie man ganz einfach sich zivilisiert benehmen kann und ein gutes Verhältnis etabliert. Und das war für mich das Wichtige.
Sie haben auch geschrieben, Sie sind aus Bayern, Sie sind katholisch. Ihr Mann war der anglikanischen Kirche verbunden. Hat Ihnen das auch geholfen? Glaube, Gottvertrauen?
Ich sage immer, ich bin ein ethnischer Katholiker. Genauso wie wir früher über die Monarchie sprachen. Ich glaube, die Kirchen haben eine unwahrscheinlich wichtige Rolle. Und als Derek dann in den letzten Tagen war, sprach ich mit dem katholischen Priester im Unterhaus und sagte, wer ist denn eigentlich der Priester bei uns, wo wir in London in der Wohnung sind, der nicht zu churchy ist, also ist der das versteht. Und der war auch dann wunderbar und der kam. Und es ist Ritualien, es ist Prozesse, die man durchgeht. Aber wenn es um die katholische Kirche geht, ich muss Ihnen was erzählen. Es war in demselben Jahr, wo Derek dann starb, also was muss es 2012 gewesen sein. Ich ging nach Rom mit David Amos, der Abgeordnete, der dann so tragisch starb. Und wir trafen den Papst, Ratzinger. Und ich sagte zu meinen Kollegen, also ich warne euch schon, dass wenn wir ihn treffen, dass ich was auf Bayerisch sage. Und wir kamen hin und er sagt, Sam, also das freut mich wirklich, dass ich heute da bin. Natürlich hat dann auch keiner von seinen Leuten Wort verstanden. Und der fing zu lachen an, der konnte überhaupt nicht aufhören und sagte, ja, gibt's denn sowas? Und ich sage, ja, sowas gibt's. Und ich habe dieses wunderbare Foto, wo wir beide ganz einfach lachen. Und sowas gibt's. Also das war mein bayerischer Streich.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Bei mir zu Gast im SWR-Studio in London ist die britische Politikerin mit deutschen Wurzeln Gisela Stuart. Wir sind mal zusammen mit meinem VW Beetle durch Baden-Baden gefahren. Das war ungefähr 2006. Sie waren damals als Gast bei unserem SWR-Rundfunkrat eingeladen. Und da haben Sie mir erzählt von der Arbeit im Europäischen Konvent, der Arbeitsgruppe, die 2002, 2003 einen europäischen Verfassungsvertrag ausarbeiten sollte. Tony Blair hatte Sie in diesen Konvent entsandt. Und so wie ich das von unserer Autofahrt in Erinnerung habe, muss diese Erfahrung Sie nachhaltig traumatisiert haben und vielleicht auch ihre Haltung zur EU geprägt. Ich erinnere mich noch, dass der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing Präsident des Konvents war. Was war das Problem bei dieser Veranstaltung?
Schießgasfehler war, und das ist ein tragischer Fehler, und das ist ein Fehler, den viele Politiker machen, ist, wenn Politiker in ihrer Karriere sich entscheiden, dass sie jetzt Geschichte machen wollen, dann verlieren sie meistens. Denn Geschichte entscheidet selber, ob man jetzt Geschichte gemacht hat, und ist immer nachher. Und Giscard wollte unwahrscheinlich in die Geschichte eingehen, wie die Founding Fathers from America. Er war der Madison und der Hamilton. Und dass auf seinem Grabstein stehen würde, der Vater der europäischen Konstitution. Denn als er anfing, wollte er drei Sachen schaffen, die für mich grundlegend gewesen wären, wenn dieser Verfassungskonvent im Ende erfolgreich gewesen wäre. Das erste ist, dass die Europäische Union direkte Steuern einziehen müsste, dass man das nicht Verhandlung ist. Das zweite ist, dass man eine Kommission hat, die nicht größer ist als 12. Dass man diese Idee, dass jedes Mitgliedstaat eine eigene Kommission haben müsste, dann hat man plötzlich ein Kabinett, das viel zu groß ist und jedem muss man was geben und dann verliert es die Richtung. Und das dritte war, dass man Verfassungsänderungen nicht mehr weiterhin durch jedes einzelne Land durchbringen möchte. Aber mehr und mehr hat er dann auch Kompromisse geschlossen. Und für mich, ich war fast bis zum Ende, war ich der Meinung, das könnte gehen. Und dann hat man eben diese Kompromisse und Änderungen und dann meinte ich plötzlich, na, so geht das nicht. Und dann wäre ich aber vollkommen ruhig gewesen, wenn nicht David Cameron dann diese Volksbefragung in Großbritannien ausgerufen hätte. Und meine erste Reaktion war, ich sagte, ich wollte eine Volksbefragung in 2005, das ist der Lisbon Treaty. Das waren die wirklich großen Änderungen. Und die Frage wäre dann gewesen, willst du das neu oder willst du den Status quo? Und jeder hätte genau gewusst, was die Konsequenzen einer Abstimmung gewesen wären. Dann kommt Cameron und meine erste Reaktion war, und ich sagte, mit dem habe ich nichts zu tun. Sie müssen nämlich nicht erinnern, dass die Bevölkerung wusste das nicht, aber ich hatte mich ja schon entschieden. In 2015 war das die letzte Zeit, dass ich mich jemals irgendwie aufstellen lasse, dass ich sage, wählt für mich. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, du kannst das nicht machen. Wenn du eine Hausfrau aus Worcester wärst, dann könntest du dich entscheiden und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Dieses Land macht eine generationelle Entscheidung über seine Zukunft. Und du bist eine gewählte Abgeordnete. Das eine, was du nicht machen kannst, ist sagen, ich halte mich da raus.
Wir müssen das, glaube ich, auch nochmal erklären. Also Sie waren im Vorfeld des EU-Referendums von 2016 eine der wenigen Brexit-Befürworterinnen aus der Labour Party. Und ich habe auch noch so Fotos gefunden. Da sind Sie mit Douglas Carswell, der damals, glaube ich, parteilos war, und dem inzwischen Premierminister Boris Johnson mit dem berüchtigten Brexit-Bus unterwegs. Wenn Sie jetzt auf den Brexit gucken und auch, wie hat Ihre Familie, wie haben Ihre Söhne darauf reagiert? Waren die auch Ihrer Meinung? Oder wie hat sich das auch in Ihrer Familie so abgespielt?
Es war echt interessant. Einer von meinen Söhnen ist politisch sehr engagiert und der andere nicht. Der andere ist ein Architekt und die Architekten, die wollen ja alle so wie ihre eigenen Lego-Staaten bilden und die waren alle Remainers. Mein anderer Sohn, der war vollkommen dahinter. Jedes Mal bin ich so während des Referendums, ich bin nämlich jemand, ich stelle mir oft die Frage, was ist, wenn ich jetzt nicht recht habe? Und während der Volksbefragung wohnte mein Sohn mit seiner Frau und den Baby, das da gerade auf die Welt gekommen ist, in der Wohnung. Und jedes Mal, wenn ich manchmal in der Früh so da saß und sagte, wow, what if I'm wrong? Und mein Sohn sagt immer, you're not. Okay, get on with it. Ich würde fast eine Wette eingehen, dass man in 50 Jahren es erstaunlicher betrachten wird, dass Großbritannien in 1973 der damaligen EWG beitrat, als dass man sich entschied, in 2016 auszusteigen. Und ich glaube, wir haben doch heute wieder dieselben Probleme. Der Krieg in der Ukraine und dann spricht man über NATO und man spricht über die Europäische Union. Aber wo ist die Debatte, wie diese Integration der Europäischen Union, wie sich das konkret abspielen würde? Ich glaube, die europäischen Politiker müssen dann neu darüber überlegen. Erstens über NATO, denn es ist ganz klar, ohne Nordamerika hat das gesamte europäischen Länder nicht die Kapazität oder die militärischen Mittel, sich zu verteidigen. Und ökonomisch, mit einer Einheitswährung braucht es auch tiefere Integration. Und das Land, für das diese Entscheidung am allerschwierigsten ist, ist ja Deutschland.
Wenn Sie jetzt eben im Sommer 2022 darauf gucken, was sich seit 2016, seit dem Brexit-Referendum getan hat, wie steht das Land heute da? Sind Sie zufrieden damit, wie es gekommen ist?
Es gibt einen deutschen Spruch, für den ich bis heute noch keine richtiges englische Übersetzung gefunden habe. Und das ist: erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und jedes Mal, wenn ich glaube, jetzt wird das alles wieder ein bisschen ruhiger, passiert wieder was anderes. Und das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung. Das Einzige, was ich wirklich sagen würde, ist, dass man unter keinen Bedingungen eine Volksbefragung halten darf, wo die verschiedenen Gruppen am Ende dieser Volksbefragung nicht mit eine Verantwortung haben, das Resultat umzusetzen. Und ich würde sagen, persönlich den Fehler, den ich gemacht habe, ist, nach der Volksbefragung sagte ich zu Boris, ich gehe wieder auf die andere Seite vom Unterhaus, ihr müsst es machen. Und wer hätte es geglaubt, dass dann Theresa May und was weiß ich noch alles.
Sie haben gesagt, Volksabstimmungen durchführen und dann die Konsequenzen tragen. Es gibt zwei mögliche Volksabstimmungen, die im Raum stehen. Die Schotten haben schon einmal versucht, die Unabhängigkeit per Volksabstimmung zu bekommen. In Nordirland ist jetzt Sinn Féin die stärkste Kraft, die in ihrem Parteiprogramm auch die Vereinigung von Irland stehen haben. Wenn Sie auf dieses Land in 10, 20 Jahren gucken, haben wir dann Little Britain mit Wales und England und die anderen sind weg?
Nordirland ist unwahrscheinlich kompliziert. Das ist eine von den Sachen, dass man nicht nur intellektuell verstehen muss, sondern auch gefühlsmäßig verstehen muss. Und ich weiß, dass ich Irland und Nordirland gefühlsmäßig nicht verstehe. Und ich weiß nur, dass das Good Friday Agreement, das jetzt über 25 Jahre schon ist, dass diese Volksbefragung in Good Friday Agreement schon drin ist. Und man muss es den Leuten in Irland, es ist ihre eigene Verantwortung. Und ich glaube, es ist auch die Verantwortung dann von einer britischen Regierung, das anzuerkennen, was ist. Schottland ist etwas komplizierter, meiner Meinung nach. Wenn man sich die Volksbefragung jetzt ansieht, der Drang zur Volksbefragung ist nicht zu stark, aber es ist genauso wie in Bayern. In Bayern macht man immer alles anders oder man will unabhängig sein. Man ist sich aber der Vorteile der Union bewusst, obwohl man nicht gerne darüber spricht. Und ich glaube, das wirklich Faszinierende von Schottland ist die Auswirkung, die die politischen Entwicklungen in Schottland auf den Rest des Vereinigten Königreichs hat. Die Labour-Partei, die über Jahrzehnte nicht nur die stärkste Partei in Schottland war, sondern auch die führenden politischen Mitglieder des Blair-Kabinetts in 97 und 2001 waren alles schottische Politiker. Die Labour-Partei hat Schottland verloren an eine Partei, die politisch links von Labour ist, mit Ausnahme der Unabhängigkeit. Und dass ganz viele von den traditionellen linken schottischen Politikern, die eigentlich nicht so zentrale Blairist waren, denen war eine Partei, die Unabhängigkeit will, aber links politisch was lieferte, war für die viel besser. Und die englische Labour-Partei hat den Verlust von Labour in Schottland, erstens die 50 Abgeordneten, die man braucht, um Regierung zu bilden, aber auch rein intellektuell. Und ich glaube, die Entscheidung über Schottland, die sich auf den Rest des Königreichs auswirkt, ist mehr über die politische Landschaft, als dass Schottland abbricht. Und auch viele von den Leuten, die im schottischen Parlament gewählt waren, die waren früher Lokalpolitiker. Und deshalb weiß ich nicht, wo diese großen schottischen Figuren jetzt hinkommen.
Es hört sich ein bisschen an, als ob es hier so bald keine Labour-Regierung mehr geben wird in Großbritannien.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einem 18-Jährigen erklären möchte, was all die drei Parteien bedeuten, was ist der Unterschied zwischen den Konservativen und Labour und den Lib Dems? Wir haben einen konservativen Finanzminister, der ein Furlough-System während der Pandemie, wo man den Leuten buchstäblich ein Gehalt gab. Mach die Augen zu und sag mir genau, was dieses Finanzministerium in den letzten 2 Jahren gemacht hat. Ist das ein konservatives Finanzministerium? Nein. Ich glaube, all die politischen Parteien, die Labels, die man denen geben und die Namen, die man denen geben, es ist ganz einfach immer schwieriger, auch eine politische Ideologie dahinter zu erfassen. Und das ist die Herausforderung für die Labour-Partei. Keir Starmer, oder wenn man der Führer von der Labour-Partei ist, muss ein paar Ideen wirklich ausarbeiten, wo er dann sagen kann, wählt für mich nicht nur, weil ihr der Meinung seid, dass die anderen so schlimm sind, sondern ich kann ihnen auch was bieten.
Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass Sie noch nicht, wie viele Politikerinnen, aber ehrlich gesagt vor allem Politiker, Ihre Memoiren geschrieben haben. Aber ich habe einen Sammelband von 2012 gefunden, Republic versus Monarchy, How Sound is Our Constitution? Heißt also, Republik oder Monarchie, wie verlässlich oder wasserdicht ist unsere Verfassung? Und da schreiben Sie, ein Mitarbeiter hätte Sie gebeten, bei den Verhandlungen zur europäischen Verfassung nicht immer so deutsch zu agieren. Was war damit gemeint und wie unterscheiden sich englische und deutsche Verhandlungstaktiken?
Ja, der sagte zu mir, es wäre wirklich schön, wenn ich nicht zu deutsch wäre. Und dann sagte ich, ich mache das gerne, aber er muss mir sagen, was ich denn mache, wenn ich deutsch bin. Dann sagt er, Sie denken wie Legosteine. Man macht die erste Entscheidung, dann kommt die zweite Entscheidung, dann kommt die dritte Entscheidung, dann kommt die vierte. Und man geht nicht mehr zurück und sagt, war die erste Entscheidung recht? Und sagt er, schmeißen Sie doch ganz einfach alles in die Luft und dann schauen wir, wie das alles runterfällt. Und ich sehe das auch heute noch. Für die Deutschen ist es immer eine technische Lösung. Was immer das Problem, man wird eine technische Lösung dazu finden, die eine logische Grundlage hat, die man auch erklären kann. Und für die Briten ist das alles andere als
logisch.
Ja, das ist die Kreativität. Und was war die zweite Frage dieses Jahr?
Nee, was der Unterschied zwischen deutschen und englischen Verhandlungstaktiken eben ist.
Und das ist, was die Deutschen machen, was die Briten machen. Und übrigens, es ist jetzt vielleicht schon 10, 15 Jahre alt, aber es gibt ein kleines Handbuch in Brüssel über die verschiedenen Verhandlungstaktiken der verschiedenen Länder. Und für die Briten stand da drin, das Allerwichtigste lässt man bis zum Ende der Unterhaltung. Man geht rein und sagt, ja, wie geht's denn? Und das Wetter ist schön und wie geht das Cricket mit den Kindern und was habt ihr am Wochenende gemacht? Und dann, wie gerade aus der Tür rausgehen, sagt sie, mein Freund, ich wollte bloß sagen, wir werden wahrscheinlich Krieg erklären, aber das ist erst morgen, nicht heute. Und das ist, was wirklich stimmt, dass ganz oft die Briten das Wichtigste bis zum Ende lassen.
Wenn Sie auf Ihre politische Karriere, auf Ihr bisheriges Leben zurückblicken, gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind, wofür Sie besonders dankbar sind?
Ich glaube, ich bin dankbar dafür, dass mir dieses Land diese Möglichkeiten gegeben hat. Denn ich muss gestehen, ich habe so einige Sachen gemacht, wo ich meinem 18-Jährigen selbst das nicht erklären könnte. Und es ist wunderbar. Ich glaube, mit dem Stolzsein, ich habe mir die Frage gestellt, dass ich nach 20 Jahren in Edgbaston zurücktrat. Und ich dachte mir, okay, wenn jemand sagt, 20 Jahre und? Was ist der Unterschied? Und ich kann da wirklich sagen, es ist ein riesiges Krankenhaus, das gebaut wurde, wo ich wirklich weiß, wenn wir nicht so zusammengearbeitet hätten, dass wir das nicht haben würden. Und dasselbe war mit einer Bahnhofstation. Weil ich immer gut war, mit den anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Und deshalb konnte ich oft Übereinstimmung zwischen normalerweise politischen Gegnern zusammenbringen. Und dann konnte man große Projekte machen, weil man das Streiten ganz einfach mal aufhörte. Und darauf bin ich eigentlich schon stolz. Aber am Ende, und das nimmt man oft Karrierefrauen übel, wenn sie es sagen, aber ich sage es trotzdem, am Ende das Allerwichtigste für mich ist meine Familie. Ich habe 2 Söhne, ich habe 4 Enkelsöhne, wir vertragen uns alle, sogar noch den Ex-Ehemann und seine Frau. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das sollte man einfach nicht übersehen, dass am Ende des Tages das ist, was bleibt.